Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der neue Volkswagen-Chef Diess will den Konzern mit einer neuen Führungsstruktur flexibler machen, um im Wettbewerb in den Bereichen Elektromobilität, autonomes Fahren und Mobilitätsdienste mithalten zu können, müsse VW das Tempo erhöhen, sagte Diess. Er räumte bei der Präsentation seiner Ziele ein, dass für das Unternehmen die Krise durch den Dieselskandal noch nicht überwunden sei.
Beim ersten Auftritt als neuer Konzernchef steckt Herbert Diess den neuen Kurs des 12-Marken-Konzerns ab. Er will, dass in allen Werken schneller entschieden und günstiger produziert wird, baut deshalb den Konzern um, mit Rekordgewinnen seines Vorgängers Matthias Müller im Rücken und das trotz des Dieselskandals.
Wir verschlanken die Konzernsteuerung und stärken die Marken mit mehr Verantwortung in den Markengruppen. Und wir nutzen damit Synergien konsequenter als bisher.
Konzernmarken werden zu Gruppen zusammengefasst. In der Volumengruppe die Marke mit hohen Stückzahlen. Außerdem gibt es eine Premium-Marke und eine Super-Premium-Gruppe. Die großen Nutzfahrzeuge sollen als Truck and Bus später auch an die Börse gebracht werden. Für die mehr als 600.000 Mitarbeiter soll sich zunächst nichts ändern. Der Konzern will mit dieser Strategie vor allem Geld für weitere Investitionen erwirtschaften, was der Betriebsrat unterstützt.
30 Milliarden in den nächsten Jahren für Elektromobilität, für Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren und. Ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung.
Der Großaktionär Niedersachsen steht zum Neustart.
Wir sind überzeugt davon, dass wir mit Herbert Diess für die nächsten Jahre eine gute neue Konzernspitze etabliert haben.
Diess bleibt weiter für die Kernmarke VW und die Forschung verantwortlich. Sein Vertrag gilt für 5 Jahre.
Der mutmaßliche Giftgaseinsatz in der syrischen Stadt Douma hat die USA und Russland an den Rand einer militärischen Konfrontation gebracht. Auf Antrag Russlands befasste sich zum 4. Mal der UN-Sicherheitsrat mit dem Thema. US-Präsident Trump hatte mit einem Raketenangriff auf Syrien gedroht. Das russische Außenministerium beschuldigte Großbritannien, sein Geheimdienst habe den Giftgaseinsatz inszeniert.
Eine Welt ohne Waffengewalt. Es sind starke Symbole, die die UN vor ihrem Hauptgebäude präsentieren. Doch drinnen geht es viel eher um knallharte Machtpolitik. Zum 4. Mal innerhalb einer Woche diskutiert der Sicherheitsrat über den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien. Dieses Mal kommt der Generalsekretär persönlich, um vor den Folgen eines Militärschlags zu warnen. Seit 8 Jahren erfahren die Menschen in Syrien unvorstellbares Leid. Es kann keine militärische Lösung dieses Konflikts geben. Immer schärfer wird der Ton zwischen Russland und den USA. Russland schütze das Assad-Regime mit seinen Vetos, beklagt die US-Botschafterin. Insgesamt habe das syrische Militär mindestens 50 Mal Chemiewaffen eingesetzt, auch in Douma. Es gab 3 unabhängige Untersuchungen dazu mit dem gleichen Ergebnis. Der Chemiewaffenangriff ist bewiesen. Russland weist erneut alle Vorwürfe zurück. Der Giftgaseinsatz in Douma sei eine Erfindung westlicher Staaten. Wir beobachten gefährliche Vorbereitungen für einen Militäreinsatz in Syrien. Das wäre ein illegaler Gewaltakt gegen einen souveränen Staat und ein Bruch des internationalen Rechts. Der Sicherheitsrat ist in der Syrien-Krise kaum noch handlungsfähig, weil sich die beiden Großmächte USA und Russland gegenseitig blockieren. Grundsätzlich verurteilen zwar alle Staaten hier Chemiewaffeneinsätze aufs Schärfste, doch konkrete Folgen hat das nicht.
Das russische Verteidigungsministerium hat Großbritannien vorgeworfen, den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien inszeniert zu haben. Ein Sprecher sagte, Russland habe verlässliche Informationen, wonach London an der Organisation dieser Provokation in Ost-Ghuta direkt beteiligt gewesen sei. Großbritannien wies die Anschuldigung umgehend als Lüge zurück.
In Deutschland ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie die Bundesregierung auf die Konfrontation reagieren sollte. Kanzlerin Merkel hatte gestern ausgeschlossen, dass sich Deutschland an einem Militärschlag gegen den syrischen Machthaber Assad beteiligt. Außenminister Maas unterstützte heute diese Position. Kritik kam vom FDP-Außenpolitiker Graf Lambsdorff.
Auch bei seinem Besuch in Brüssel ist Syrien wieder Thema. Außenminister Maas und EU-Kommissionspräsident Juncker sind sich einig. Sie sehen einen Bruch des Völkerrechts, der Konsequenzen haben müsse.
Die wiederholte Anwendung von chemischen Waffen, die international geächtet sind, die wiederholte Anwendung, kann nicht ohne Folgen bleiben. Man kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das gilt es jetzt zwischen den westlichen Partnern miteinander zu besprechen.
Man müsse zu einer politischen Lösung kommen, die Täter strafrechtlich international zur Verantwortung ziehen, so Maas heute. Eine Beteiligung Deutschlands an einer möglichen militärischen Aktion hatte die Bundeskanzlerin schon gestern ausgeschlossen. Kritik an der Haltung der Bundesregierung kommt von der FDP. Es reiche nicht, nur zu bekennen, an der Seite des Westens zu stehen.
Unsere Verbündeten sollten auf Deutschland zählen können in schwieriger Situation. Niemand erwartet, dass wir Angriffe fliegen, aber dass wir helfen, zum Beispiel durch die Bereitstellung von Aufklärungsergebnissen oder durch Luftbetankung, wenn man uns darum bittet, das finde ich eigentlich selbstverständlich.
Die Linke lehnt jegliches militärisches Engagement in der Region ab. Sie fordert, dass Deutschland sich auch aus bestehenden Verpflichtungen herauszieht.
Das heißt aber in Konsequenz auch, dass weder die Basen hier in Deutschland genutzt werden dürfen. Und eigentlich heißt es in der Konsequenz, dass die Soldaten aus Jordanien und aus der Türkei abgezogen werden müssen.
Auch die AfD will den Konflikt diplomatisch lösen. Trotz der Giftgasvorwürfe gegen die Assad-Regierung setzt die AfD dabei auf das syrische Regime.
Hier zeichnet sich ab, dass eine Lösung in Syrien nur mit der Regierung Assad zustande kommt. Das ist ein Garant für die Stabilität. Bisher hat niemand eine bessere Alternative präsentieren können.
Doch nach einer Verhandlungslösung sieht es nicht aus, nachdem US-Präsident Trump einen Militärschlag bereits angekündigt hat.
Die Grünen haben ein gutes halbes Jahr nach der Bundestagswahl mit der Debatte über ein neues Grundsatzprogramm begonnen. Den Startschuss dazu gaben am Nachmittag die Parteichefs Baerbock und Habeck bei einem zweitägigen Konvent in Berlin. Das neue Programm soll ebenso klassische grüne Themen wie Umwelt und Frieden aufgreifen, als auch soziale Fragen oder die Digitalisierung behandeln. Es soll zum 40-jährigen Bestehen der Grünen 2020 verabschiedet werden.
Es sieht aus wie eine Talkshow und im Grunde soll es das auch sein. Die Grünen-Spitze hat Redebedarf. Sie will Fragen stellen, auch da, wo es keine einfachen Antworten gibt. Etwa, wie man auf den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien reagiert. Unterstützung für die Kanzlerin. Es sei richtig, sich nicht an dem von den USA angedrohten Militärschlag zu beteiligen.
Da gibt es ja andere Instrumente in der Außenpolitik. Da gibt es die Frage, dann muss man an diejenigen, die persönlich Verantwortung tragen, ran. Über ein Völkerstrafrecht. Oder man muss Konten einfrieren. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, da machen wir dir einfach die Augen zu.
Viele Themen wollen die Grünen besprechen. Klimaschutz, Extremismus, Digitalisierung oder soziale Gerechtigkeit. Seit dem letzten Grundsatzprogramm von 2002 habe die Welt sich drastisch verändert.
Wir sehen, dass wir eine Situation haben, wo Armut zunimmt, wo wir sehen, ein neuer Niedriglohnsektor entsteht und wir Menschen und ökologisches und soziales Denken zusammenbringen wollen.
Die Grünen wollen auch da diskutieren, wo grüne Politik nicht zwangsläufig willkommen ist, in Kohlekraftwerken oder bei Stahlarbeitern etwa.
Wenn wir diese Debatten für die Gesellschaft führen, dann wird am Ende dabei rauskommen, dass die Leute sagen, der Verdruss mit der Politik, die fehlende Ballhöhe, die finde ich bei den Grünen und dann wird sich der Rest schon Umfragen und Wahlkämpfe und so weiter von alleine einstellen.
1,5 Jahre will die Partei sich Zeit nehmen. Anfang 2020 soll ein Parteitag das neue grüne Grundsatzprogramm beschließen.
Ein Interview mit dem Parteichef der Grünen, Robert Habeck, finden Sie auf tagesschau.de. Darin geht es auch um Grundsätze, die für ihn in einem künftigen Programm verankert sein sollten.
Auch heute haben sich im Gazastreifen entlang der Grenze etwa 10.000 Palästinenser zu Protesten nach den Freitagsgebeten versammelt. Anhänger der radikal-islamischen Hamas hätten Brandsätze geworfen und versucht, die Grenzanlage zu beschädigen, so die israelische Armee. Sie setzte Tränengas ein und feuerte Schüsse ab. Nach palästinensischen Angaben gab es einen Toten und mehr als 900 Verletzte.
Die schwedische Akademie, die die Literaturnobelpreise vergibt, ist nach einem Skandal nicht mehr handlungsfähig. Nach mehreren Rücktritten namhafter Mitglieder legte jetzt auch die Vorsitzende Danius ihr Amt nieder. Kritiker werfen ihr vor, Hinweisen auf sexuelle Belästigung und Korruption nicht energisch genug nachgegangen zu sein.
Am Ende musste sie gehen. Sara Danius, ständige Sekretärin der Schwedischen Akademie, die Frau, die in den vergangenen Jahren stets verkündet hat, wer den Literaturnobelpreis erhält. Es war der Wille der Akademie, dass ich vom Posten als ständige Sekretärin zurücktrete. Deshalb habe ich mich auch entschlossen, meinen Platz in der Akademie aufzugeben.
Svenska Akademien.
18 Personen entscheiden über den Literaturnobelpreis. Seit vergangenen Herbst gibt es Vorwürfe gegen das Gremium und das Umfeld, vor allem gegen ihn. Jean-Claude Arnault, Ehemann von Katharina Frostenson, die in der Jury mit über die Preisträger entscheidet. Geld der Akademie soll sie ihrem Mann für seinen privaten Kulturverein unrechtmäßig zugeschanzt haben. Preisträger sollen vor der offiziellen Verkündung durchgesteckt worden sein und Arnault soll sexuell übergriffig geworden sein. Sara Danius' Versuch, per Abstimmung den Ausschluss von Katharina Frostenson durchzusetzen, scheiterte vor ein paar Tagen. Deshalb verließen 3 Mitglieder die Jury. Der Skandal war da. Die Konflikte überschatten die wichtige Arbeit, die diese unabhängige Organisation für die Kunst, die Literatur und die schwedische Sprache leistet, kommentiert die Kulturministerin schriftlich. Auch die viel kritisierte Katharina Frostenson ist inzwischen zurückgetreten. Und der König hat sich eingeschaltet, will als Schirmherr der Akademie möglicherweise die Statuten ändern, um sicherzustellen, dass auch in diesem Jahr ein Literaturnobelpreisträger gekürt werden kann.
Die Familie des in den Alpen vermissten Tengelmann-Chefs Karl Erivan Haub sieht keine Überlebenschance für den 58-Jährigen mehr. Die bisherige Suche von Rettern nach einem Verunglückten sei daher auf eine reine Bergung umgestellt worden, teilte das Unternehmen im Namen der Angehörigen mit. Haub war am vergangenen Samstag von einer Skitour im Matterhorngebiet in der Schweiz nicht zurückgekehrt. Er wollte dort für ein Extremskirennen trainieren. Zur Tengelmann-Gruppe gehören unter anderem der Textildiscounter Kick und die Baumarktkette Obi.
In Marl werden zur Stunde die 54. Grimme-Preise verliehen. Ein Preis geht an die Kabarettistin Maren Kreumann für ihre vom Radio Bremen produzierte Sketch-Comedy. Die Redaktion des NDR-Magazins Panorama wird für ihre besondere journalistische Leistung bei der Berichterstattung zum G20-Gipfel in Hamburg geehrt. Die Serie Babylon Berlin von ARD Digitto und Sky wird in der Kategorie Fiktion ausgezeichnet. Insgesamt werden in diesem Jahr 13 Grimme-Preise vergeben.
Im Halbfinale der Fußball-Champions League trifft der FC Bayern München auf Real Madrid. Das ergab die Auslosung der UEFA im schweizerischen Nyon. Der deutsche Rekordmeister tritt zunächst zu Hause gegen den Titelverteidiger an. Der FC Liverpool spielt gegen den AS Rom. Neuer Trainer des FC Bayern München wird Niko Kovac. Das hat Bayern-Sportdirektor Salihamidžić bestätigt. Zum Beginn der kommenden Bundesliga-Saison tritt der 46 Jahre alte Kroate die Heynckes-Nachfolge an. Er erhält einen 3-Jahres-Vertrag. Kovac ist derzeit Trainer bei Eintracht Frankfurt.
So ruhig wie die Säbener Straße heute wirkt, so ruhig war es gestern nicht. Denn erst gestern hat sich der Verein für den neuen Trainer ausgesprochen.
Ich habe einen Anruf aus München bekommen, wo ich gleichzeitig auch ein Vertragsangebot erhalten habe. Dieses habe ich gestern auch angenommen.
Für den 46-jährigen Kovac spricht die gute Arbeit in Frankfurt, vom Abstiegskandidat zum Champions-League-Anwärter, seine internationale Erfahrung als Trainer der kroatischen Nationalmannschaft und der Stallgeruch bei Bayern. Doublegewinner als Spieler, er war in den 2 Jahren kein prägender Akteur allerdings.
Auf mich macht der Niko einen sehr guten und sehr positiven Eindruck. Und vor allen Dingen ist er sehr fleißig, das haben sie auch nicht immer. Und innovativ, er ist einer, der den Fußball lebt.
Es könnte also klappen mit Titeln unter Kovac, denn das ist die Währung bei Bayern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 14. April.
Das Tief über dem Norden Deutschlands bringt bis in die Nacht hinein kräftige Regenfälle und Gewitter mit Sturmböen, Unwettergefahr. In der Nacht im Nordosten zum Teil unwetterartige Schauer und Gewitter. Auch in anderen Landesteilen regnet es mitunter kräftig. Morgen im Norden und Osten noch Regen, sonst wird es recht freundlich und nur stellenweise gibt es Schauer. In der Nacht Abkühlung auf 11 bis 0 Grad. Morgen auf Sylt 8 Grad, im Süden bis 23. Sonntag Sonne und Wolkenfelder. Im Westen kann es schauern, im Norden auch gewittern. Montagnachmittag Schauer oder Gewitter, die heftig sein können. Dienstag meist freundlich, im Südosten wolkiger mit Schauern.
Um 21.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Glaubensfrage, Mädchen unter 14 sollen in NRW kein Kopftuch tragen und Programmdebatte, Grüne wollen sich neu aufstellen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.